Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, Ärger, Wut, zumindest Funkstille, Unverständnis, das kommt jeden Tag zigtausendmal vor. Kleine Umfrage an euch, an Sie. Wer hat sich im letzten Monat geärgert? Okay, letzte Woche? Heute? Ich wundere mich jetzt, ein paar Leute haben sich gar nicht gemeldet. Müssen wir nachher mal sprechen. Also, im Winter 1907 auf 1908, da sitzt der städtische Angestellte Josef Schmidt in seiner kleinen Münchner Wohnung vor einer alten Hutschachtel, denn seine drei kleinen Söhne, die langweilen sich. Und dann überlegt er, wie kann ich eigentlich meine Söhne jetzt beschäftigen? Und dann hat er da so eine Hutschachtel und dann fängt er da an, drauf zu kritzeln. Und auf einmal entsteht da so eine Spielbahn in Form eines Kreuzes. Und dann hat er ausgerufen, Mensch, ärger dich nicht. Und er hat gar nicht geahnt, dass er damit das Spiel seines Lebens erfunden hatte. Von da an keine Langeweile mehr im Hause Schmidt. Er hat eine kleine Werkstatt eingerichtet, hat angefangen, diese Spiele zu produzieren. Das am Anfang war es ein bisschen schwierig, kaum Nachfrage, hat ja auch niemand gekannt. Und dann hat er einen cleveren Schachzug gemacht. Er hat nämlich Spiele in Lazarette geschickt, im Ersten Weltkrieg. Und viele Soldaten, die da in den Lazaretten waren, die haben dann dort quasi dieses Spiel gemacht. Und als diese Soldaten dann aus dem Lazarett entlassen wurden und nach Hause kamen, dann haben sie gesagt, das wollen wir jetzt auch mit unseren Familien spielen. Und dann ging das Ganze los und dann wurde die Nachfrage immer größer und dann hat es solch einen quasi Siegeszug hingelegt durch die ganze Welt. Der Hersteller Schmidt-Spiele hat letztes Jahr bekannt gegeben, dass dieses Spiel über 100 Millionen Mal verkauft wurde. Nun ist es so, in manchen Familien, da fangen dann die Eltern an mit ihren Kindern, wenn sie ein bisschen das schon können, wir spielen Mensch, ärger dich nicht. Und da steckt dann so ein bisschen so eine Absicht dahinter. Vielleicht lernt der Nachwuchs, dass man sich jetzt nicht wegen jeder kleinen Kleinigkeit aufregt. Aber wir wissen alle, dass dieser pädagogische Ansatz nur bedingt funktioniert, denn wenn man dann zum dritten Mal quasi vor dem Ziel rausgeworfen wird, dann ärgert man sich erst richtig, ja, und dann merkt man sich nicht ärgern, das ist gar nicht so einfach, ja, das ist einfach ärgerlich. Und dann kommt noch das andere, wir sind ja hier in der Kirche. Wie ist es eigentlich bei Christen mit dem sich ärgern oder nicht ärgern? Dürfen Christen sich überhaupt ärgern? Ist nicht Sanftmut eine ganz wichtige christliche Tugend? Gehört es nicht dazu als Christ, dass man Ärger vermeidet, dass man Ärger runterschluckt? Ist nicht der ein echter Christ, ein wahrer Heiliger, der sich nicht aufregt? Mensch, ärger dich nicht. Ist das nicht die Folge des Doppelgebots der Liebe? Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Auf der anderen Seite wird natürlich auch immer wieder darauf hingewiesen, dass die Bibel sogar erzählt, dass Jesus zornig wurde. Dass Jesus sich aufgeregt hat, dass er sich aufgeregt hat, wenn Menschen gekommen sind, oft waren es die ganz Frommen, die Pharisäer, aber auch, als er da in den Tempel kommt und sieht, da wird nicht gebetet, sondern da werden Geschäfte gemacht. Man hat aus dem Bethaus ein Warenhaus gemacht. Und der Psalmbeter, der schreibt einmal im Psalm 4, zürnt ihr, dann sündigt nicht. Das heißt, er geht also schon davon aus, dass auch ein frommer Mensch zürnt, sich ärgert. Christen sind also nicht Menschen, die keinen Ärger kennen, keinen Zorn kennen. Insofern ist Mensch, ärger dich nicht, auch für Christen eine unrealistische Parole. Es müsste vielleicht anders heißen. Es müsste vielleicht heißen, Mensch, ärgere dich, aber richtig. Und so lautet sogar ein Buchtitel. Mensch, ärgere dich aber richtig. Also, was tun, wenn Ärger ins Haus steht? Nun, das Erste ist eigentlich zunächst einmal, dass wir das einfach eingestehen. Ja, auch wir als Christen, wir ärgern uns manchmal. Gestehen wir uns das ein, gestehe dir ein, ich ärgere mich, sag das laut, sag, das ärgert mich. Das käst mich an, das geht mir auf den Senkel und andere Begriffe lasse ich jetzt mal weg. Dampf ablassen ist gut, aber möglichst, wenn du allein bist. Kommen wir nachher noch dazu. Aber zunächst mal Ärger eingestehen. Ja, wir ärgern uns. Aber wie geht denn eigentlich richtig ärgern? Der frühere amerikanische Präsident Thomas Jefferson hat gesagt, wenn du ärgerlich sein solltest, zähle langsam auf 10, bevor du was sagst. Wenn du sehr ärgerlich bist, dann zähle auf 100. Im digitalen Zeitalter würde man vielleicht sagen, schlaf erst mal eine Nacht drüber, ehe du gleich einen Kommentar verfasst und als WhatsApp oder E-Mail losschickst, ehe du eine gepfefferte Mail absendest, einen wütenden Kommentar postest. Jeder Mensch ärgert sich, das gehört zum Menschsein dazu. Jeder Mensch ärgert sich und jeder Mensch geht auch anders mit Ärger um. Es gibt eine Studie, eine Gesellschaftsstudie, da hat man herausgefunden, 23% der Menschen platzen mit dem Ärger heraus, 39% versuchen, den Ärger zu verbergen und 23% verdrängen die Dinge, sind konfliktscheu. Und diese Studie zeigt, dass es also drei Arten gibt, wie man mit Ärger umgeht. Es gibt die eine, die explodieren. Explodieren heißt verbal oder körperlich vielleicht sogar ausrasten. Die anderen, die implodieren. Das heißt, der Ärger wird runtergeschluckt und man leidet still darunter. Und dann gibt es manche, die konservieren den Ärger, die verdrängen ihn, die lagern ihn, so wie man Giftmüll lagert. Wir wissen alle, was dann passiert, dann wird der Boden verseucht, das heißt auch der Herzensboden. Und es wurde auch vielen, vor allem Christen, wurde, wer in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, oft eingetrichtert, man ärgert sich nicht und man lässt keine Wut raus, keine Aggression raus, man verletzt andere nicht. Es ist natürlich die Gefahr, dass die Dinge dann verdrängt werden. Und dann sammelt sich da was im Untergrund, so eine Bitterkeit, so ein Ärger. Und man will es nicht wahrhaben, es wird verdrängt, aber es wirkt und es arbeitet im Untergrund. Beim Explodieren, das ist ganz klar, das wissen wir alle, beim Explodieren ist natürlich die Gefahr, dass die ganze Geschichte eskaliert. Dann ärgert man sich, man reagiert spontan und dann meistens sehr impulsiv und das heißt, es gibt wieder neuen Ärger. Und der ist noch größer wie der vorherige und dann ist das so eine Spirale und dann geht das Ganze, wird das Ganze immer noch größer, so eine Eskalationsspirale, es wird immer noch schlimmer. Es ist interessant, dass vor allem auch das Alte Testament schon ganz viele Hinweise hat und Tipps, wie man mit Ärger umgeht oder auch welche Gefahr im Ärger steckt. Schon im Buch der Sprüche 25 heißt es, wer sich nicht beherrschen kann, ist schutzlos wie eine Stadt ohne Mauer. Und das ist eine wichtige Wahrheit. Schutzlos heißt, wenn der Ärger uns im Griff hat, dann fällt die schützende Barriere. Dann lassen wir uns gehen und dann tun wir Dinge, sagen wir Dinge Unvernünftiges, Undurchdachtes und dann passiert es im Nachhinein, ärgern wir uns dann so richtig, aber diesmal über uns selbst. Und in Sprüche 29,11, da heißt es, nur ein Dummkopf lässt seinem Zorn freien Lauf, ein Verständiger hält seinen Unmut zurück. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns selbst kennen und dass wir merken, was sind bei mir diese neuralgischen Punkte? Wann gehen da die roten Lampen an? Wann drohen wir zu überhitzen, dumme Fehler machen? Deeskalieren ist die Devise. Ich erinnere nochmal an den Präsidenten Jefferson. Lieber erstmal weggehen, wenn es möglich ist. Wenn es eine Situation ist, wo man gehen kann, weggehen. Telefonat beenden, Handy auf die Seite legen. Ein paar Mal durchschnaufen. Auf 10 oder 100 zählen. Und dann überlegen, und jetzt ist das Wichtige, kann ich die Sache auf sich beruhen lassen? Oder braucht es da tatsächlich ein klärendes Gespräch? Denn konservieren ist ja auch keine gute Strategie. Im Kern ist ja Ärger eine Reaktion auf etwas, was man korrigieren will, was falsch läuft. Das heißt, ich erlebe etwas und ich habe den Eindruck, da läuft was falsch. Und da steckt ja eigentlich was Gutes dahinter, nämlich Gerechtigkeitsempfinden. In dieser Welt, in unserer Umwelt passieren laufend Dinge, wo man sagen, das ist nicht richtig, das ist nicht gut, das ist nicht in Ordnung, das ist ungerecht. Das muss eigentlich korrigiert werden. Die Frage ist aber doch nur, in welcher Haltung geschieht dann das? Es gibt ja so eine Haltung, die macht dann aus jeder Mücke einen Elefanten und dann sucht man nicht die Lösung, sondern dann will man sich quasi über den anderen erheben und so von oben herunter Ärger, Wut und Groll herabschütten, den anderen bloßstellen, abwerten. Und was passiert dann? Dann kommt es zur Superinfektion. Dann steckt man nämlich auf einmal bisher völlig Unbeteiligte mit dem Ärger an. Und die regen sich dann auch auf und die regen sich noch mehr auf und der Nächste wieder. Und dann teilen die wieder den nächsten Ärger und dann echauffiert sich wieder der Nächste. Und dann entstehen diese Shitstorms in den sozialen Medien. Und deswegen noch einmal ein Spruch aus den Sprüchen, Sprüche 22. Lass dich nicht mit einem Jähzornigen ein. Halte dich von einem Hitzkopf fern, sonst übernimmst du seine Gewohnheiten und bringst dich selbst zu Fall. Und das heißt doch, wenn es möglich ist, ist es gut, einen weiten Bogen machen um die Menschen, wo man genau weiß, die sind eigentlich immer auf Krawall gebürstet. Einen weiten Bogen. Das ist natürlich nicht immer möglich. Denn was ist, wenn diese Leute in der eigenen Familie leben oder am Arbeitsplatz oder wo auch immer? Das kann man natürlich nicht immer. Wenn das nicht geht, dann ist es zumindest gut zu wissen, quasi, wo es ist diese Lunte, die ganz kurz ist und die dann hochgeht. Und dann weiß man doch mit der Zeit auch, es gibt so gewisse Sätze, es gibt so gewisse Themen. Wenn man die anspricht, dann ist das Feuer an die Lunte gelegt. Und deswegen gibt uns Gottes Wort noch einen weiteren Rat, nämlich eine freundliche Antwort vertreibt den Zorn. Aber ein kränkendes Wort lässt ihn aufflammen. Eine ruhige, bedachte Antwort ist der Weg. Das Entscheidende aber letztendlich als Christen ist immer die Frage, sind wir vergebungsbereit? Und wir haben das vorhin gelesen in dieser Schriftlesung, eine Anleitung, wie wir mit Ärger, mit Zorn umgehen können, wo der Apostel Paulus schreibt an die Christen in der Gemeinde in Ephesus, wo er sagt, und jetzt kommt es auch wieder, wenn ihr zornig seid, also er geht auch davon aus, dass das passiert. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Und das heißt, es ist schwierig genug. Denn es heißt auch in der Bibel, des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott gerecht ist. Natürlich gibt es einen gerechten Zorn über das Böse, über Sünde, über Gottlosigkeit, aber das ist ein ganz, ganz schmaler Grat. Ein ganz schmaler Grat, wo wir abrutschen und wo wir dann quasi in die Sünde abstürzen. Und deswegen zitiert der Paulus hier einen Abendpsalm, Psalm 4. Einen Abendpsalm, da werden die aufgefordert, die sich aufgeregt haben, die zornig geworden sind, werden aufgefordert, dass sie quasi vor der Nachtruhe noch einmal bedenken, was war da los und dass sie diese Dinge ablegen vor Gott und still werden. Und das greift der Paulus hier auf im Epheserbrief und sagt, legt euren Zorn ab, selbst wenn es ein gerechter Zorn ist. Und ihr denkt, es ist einer. Legt euren Zorn ab, möglichst vor dem Schlafengehen. Nehmt diesen Ärger nicht noch mit hinein in den nächsten Tag, in die kommende Woche hinein. Das heißt, schaut, dass die Dinge möglichst schnell geklärt werden oder versucht, sie möglichst bald zu klären. Der kleine Volodymyr aus der Ukraine wird eingeschult in einem kleinen schwäbischen Dorf und er ist der einzige ukrainische Junge in der Klasse. Und so eine alte schwäbische Lehrerin, die sagt zu dir, Volodymyr, du bist jetzt hier im Schwabenland, damit du einer von uns wirst, wir nennen dich Wolle. Wolle. Und da sagt der Volodymyr, ja gut. Und er sagt, da bist du einer jetzt von uns. Du bist jetzt einer von uns. Du bist ein Deutscher, du bist ein Schwabe, Wolle. Und da geht er ganz stolz nach Hause und sagt zu der Mutti, Mama, ich bin nicht mehr der Volodymyr, ich bin der Wolle. Die kriegt einen Tobsuchtsanfall und sagt, Essen gestrichen. Dann geht er zu seinem Vater und sagt, du, ich heiße jetzt nicht mehr Volodymyr, ich heiße jetzt Wolle. Sagt er, was, sofort ins Bett. Dann geht er in sein Zimmer, kommt sein Bruder rein und sagt, na, wie sieht's aus? Und dann sagt er, ganz schlimm, hat er gesagt, jetzt bin ich gerade mal 4 Stunden Deutscher und habe schon Ärger mit den Ukrainern. Manches kann man einfach abhaken. Der Markus hat ja vorhin solche Beispiele gebracht, ja? Auf dem Weg zur Arbeit, ein Autofahrer, der schläft oder der die Vorfahrt nimmt, ja, da kann ich sagen, Mann, steig mir in die Tasche. Das kann man abhaken. Ein Kunde, der sich an der Kasse vordrängelt, ja, kann man sich ärgern, kann man abhaken. Ein Werbeanrufer, der ankommt, kann man sagen, ärgert mich, aber kann man abhaken. Rutsch mir den Bugel runter, steig mir in die Tasche. Aber es gibt natürlich auch andere Situationen, das wissen wir auch. Wenn bei derselben Person das immer wieder vorkommt, wenn das Ganze auch tiefer geht, dann merken wir natürlich, dann braucht es manchmal eben auch eine Aussprache, eine Klärung, dass ich auch dem anderen das spiegle und sage, du, das war jetzt nicht gut, das hat mich jetzt geärgert, das hat mich verletzt, weil. Und im besten Fall, da gibt es am Ende Versöhnung oder zumindest Bereitschaft zur Vergebung. Anders werden wir keinen Frieden finden. Manchmal kann es aber einfach auch angebracht sein, dass man die eigene Position hinterfragt, dass man zumindest in Erwägung zieht, könnte es denn sein, dass ich mich irre. Da habe ich so eine Geschichte gelesen von seiner Frau, die war bei ihrer Freundin zum Besuch und dann sind sie gerade beim Kaffee trinken und eben diese Freundin dort, die fängt dann an, sich so aufregen über ihre Nachbarin und sagt, diese Nachbarin da im Haus daneben, das ist totale Chaos, wie es da aussieht, im Garten und überall. Das ärgert mich, das ist alles verwildert. Die Kinder sind heruntergekommen, schau dir bloß mal die Wäsche an, die da aufgehängt hat. Ja, das ist doch unmöglich. Siehst du nicht diese dunklen Streifen und Flecken da an der Wäsche? Und dann geht die Freundin da ans Fenster und schaut eine ganze Weile hinüber in diesen benachbarten Garten und dann dreht sie sich langsam um und sagt sie, meine Liebe, die Wäsche da drüben, die ist strahlend sauber. Die Streifen und Flecken, die sind auf deiner Fensterscheibe. Wie oft kritisieren wir bei anderen den Fehler, den wir in viel größerem Maße besitzen? Eifersüchtige Leute entdecken mit Vorliebe Eifersucht beim anderen, weil sie selber eben das kennen. Eltern, das ist bekannt, kritisieren an ihren Kindern genau die negativen Eigenschaften, die sie selber auch haben. Manche Leute haben Luchsaugen, wenn es darum geht, den kleinen Mangel beim anderen zu sehen. Und dann ist man blind für die eigenen Fehler, denn die lassen sich ja immer erklären, die lassen sich immer herunterspielen und entschuldigen. Und deswegen ist das Wichtige und das eigentlich Entscheidende, dass wir Ärger, Zorn, Wut, Sorgen an Gott abgeben. Die Frage ist doch, was machen wir mit Ärger, mit Wut und mit Zorn? Ob explodieren, implodieren, konservieren, immer hat uns ja dann der Ärger im Griff. Und wir stehen in der Gefahr, wenn das weitergeht, wenn das weiter schwelt, dass wir Fehler machen. Wir können aber auch den Entschluss fassen, dass wir sagen, wir weigern uns, dass uns der Ärger bestimmt. Und wir fragen uns, warum regt mich das eigentlich so auf? Warum regt mich das so auf? Oft sind es ja Kleinigkeiten. Warum regt mich das eigentlich so auf? Warum bringt mich das so aus der Fassung? Und dann gehört eine ganz wichtige Erkenntnis dazu und die ist entscheidend. Die Erkenntnis ist, ich bin selbst dafür verantwortlich, ob mich Zorn und Wut überwältigen können. Klar, der Auslöser liegt außerhalb. Ja, ein Mensch, ein Verhalten, eine Situation, irgendwas läuft falsch. Aber die Frage ist doch, wie gehe ich damit um? Wie intensiv reagiere ich denn darauf? Das liegt nämlich jetzt an mir, wie ich darauf reagiere. Ob ich mich da hineinsteigere, ob ich mich in diesem Ärger suhle, ob ich mich in diese Wut immer weiter reinkralle. Und das ist ganz wichtig, denn wenn wir nicht selbstverantwortlich dafür wären, dann gäbe es ja auch überhaupt keine Lösung. Dann wären wir schutzlos ausgeliefert der Umgebung, der Umwelt, den Umständen. Dann wären wir eigentlich nur noch ein Spielball für andere. Und da kann man natürlich nichts ändern, aber das stimmt nicht. Wir haben die Möglichkeit, konstruktiv mit Ärger umzugehen und deswegen ist das Entscheidende, was können wir tun? Wir können alle diese Dinge bei Gott, bei Jesus abladen. Und da gibt es eine Gebetsstrategie und diese Gebetsstrategie, die steht in Philipper 4. Da sagt der Paulus, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Dann wird der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Und das heißt, wenn der sagt, in allen Dingen, alle Dinge heißt auch Ärger, alle Dinge heißt auch Wut und Zorn, alle Dinge. Alles, was mich ärgert, was mich wurmt, was mich zornig, was mich mürrisch, alles. Das heißt, du darfst alles Gott sagen, du darfst alles Jesus sagen, du darfst sagen, was dich aufregt, was dich wütend macht, was dir Sorgen macht. Und dann sagt er, ich kümmere mich darum, lass es meine Sorge sein. Und wenn ich die Dinge in guten Händen weiß, dann kann ich ja auch selber ruhig werden. Deswegen ist da die Rede vom Friede, der höher ist als unsere Gedanken, unsere Gefühle. Wenn ich weiß, ich habe das jetzt bei Gott abgelegt, ich habe das bei Jesus abgelegt, er kümmert sich darum. Wie jene Christin, die zu Gott gesagt hat, Herr, ich ärgere mich so sehr, dass sich meine Freundin jetzt nicht bei mir heute gemeldet hat und das verletzt mich. Aber ich will mich jetzt nicht ärgern, ich will glauben, dass sie Gründe dafür hat. Und bevor ich jetzt einschlafe, ich segne sie in deinem Namen. Und wenn sie das tun, wenn du dich dazu entscheidest, diese ärgerliche Sache auf sich beruhen zu lassen, dann kann es helfen, diesen Entschluss Gott mitzuteilen. Sagen, Herr, du siehst, das hat mich geärgert, das hat mich verletzt, das macht mich ärgerlich, ich lege es bei dir ab. Und wenn sie es merken, das muss geklärt werden, das kann man jetzt nicht einfach nur auf sich beruhen lassen. Wenn sie sich entschließen, den Menschen zu konfrontieren mit der Sache, dann bitten sie auch noch viel mehr und sagen sie, Herr, und jetzt hilf du mir. Zeig du mir, wann ist der richtige Moment? Wann ist der richtige Ort? Wie ist die richtige Haltung? Was soll ich sagen, dass ich die richtigen Worte finde? Und dann höre ich aber auch auf die Erklärungen, die vielleicht der andere noch abgibt und verstehe vielleicht besser manches. Und wenn er es nicht einsieht, dann habe ich trotzdem immer noch die Option, zu sagen und trotzdem, ich will es nicht weiter nachtragen. Haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, ja? Wenn jemand sagt, das trage ich dir nach, dann habe ich immer, das frage ich ja immer, ja, wer trägt denn? Wer trägt die Last? Wenn ich nachtrage, trage ich die Last, der andere nicht, der geht vielleicht weg und denkt da gar nicht mehr dran, aber ich trage die Last. Und deswegen, ich lege es ab. Und ich möchte das, leg's ab, ich leb's bei Gott, bei Jesus ab, du kümmerst dich drum und ich möchte ihm vergeben, schenk mir deinen Frieden. Und damit wird etwas, denke ich, hoffentlich deutlich, nämlich eines wird deutlich, Versöhnung leben kann man nur mit der Hilfe von Jesus, weil Jesus die Quelle der Vergebung ist in unserem Leben. Wir sind ja in der Passionszeit, gehen auf Karfreitag zu, wo wir uns daran erinnern, Jesus ist für uns in diese Welt gekommen, für unsere Schuld, noch für ganz andere Dinge, Dinge, die wirklich gravierend sind. Und dafür ist er gestorben. Und er vergibt uns unsere Schuld, er macht uns zu Kindern Gottes. Und er ist jeden Tag bereit, uns neu zu vergeben und wieder einen neuen Anfang mit uns zu machen. Und deswegen kann er uns auch die Kraft geben, auch anderen zu vergeben. Und das ist die entscheidende Frage auch heute Morgen. Die entscheidende Frage, nicht nur will ich ein Mensch sein, der besser vielleicht mit Ärger und Zorn umgehen kann, sondern will ich auch diese Kraftquelle der Liebe und Vergebung in meinem Leben erfahren. Und die kann ich nur erfahren, wenn ich eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus habe. Und deswegen möchte ich jeden einladen, wer es noch nicht getan hat, das öffne dein Herz für Jesus. Sag, Jesus, komm in mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du mich liebst, dass du alles wegnimmst und erfüll mich mit deinem Frieden, mit deiner Liebe und dann mach auch mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich anderen vergeben kann. Und alle Mensch, ärger dich nicht, Spieler, sagen Amen. Und jetzt singen wir mit unserem Musikteam.